Nur wer mit sich selbst gut umgeht, kann auch mit anderen gut umgehen. Selbstachtung.
Respektvolle Kommunikation.
Selbstreflexion.
Nein sagen können.
Nimm dich raus und rein ins Ich. Ulrike Bischoff ist die Supervisorin an deiner Seite. Sie selbst änderte ihr ganzes Leben. Hier hörst du, wie du es schaffen kannst. Zusammen mit Ulrike und Schwarzbrot und Kamille. Der Podcast für dein gelungenes Leben.
Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist wieder 6. Podcast und das heißt Interviewzeit. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 64 und hat als Kind bereits die Welt bereist. Geboren in Bonn, ging es bis zum 7. Lebensjahr über Boston, wieder nach Bonn, nach Kiel, nach Newark und wieder nach Kiel. Er selbst hat 2 große Leidenschaften, Journalismus und Landwirtschaft. Letztere sollte ihm sein erstes Einkommen von 5 D-Mark mit 9 Jahren 1973 als Geburtshilfe bescheren. Zitat, die Sau hatte Geburtswehen, die Ferkel waren drin, aber die Sau presste nicht raus. Und dann habe ich halt bis zur Schulter in der Sau nach Ferkeln gesucht. Seit seinem 13. Lebensjahr hat er die Ferien auf landwirtschaftlichen Betrieben verbracht und sich selbst später eine Herford-Mutterkuhherde aufgebaut. Es gab immer einen Spagat zwischen Punk und New Wave und Kuhstall, der immer wieder zu lösen war, wie er selbst sagt, und sinnbildlich bis heute Bestand hat. Beruflich ist er Doktor der Agrarwissenschaften mit 2 Diplomen in VWL und Agrarökonomie. Privat ist er verheiratet und Vater von 4 Kindern. Ihr seht, es gibt viel Interessantes zu erfahren von Dr. Uwe Schäper. Herzlich willkommen. Schön, dass es endlich klappt. Toll, dass du da bist, Uwe.
Ja, wunderbar. Moin.
Moin, wie der Kieler sagt, genau. Ja, also ein Lebenslauf, wie er bunter nicht sein könnte und interessanter auch nicht. Ich habe da selten so lange für einen Interviewgast mit Spannung darüber geguckt. Danke dafür, für den Input. Und ich fange mal an, also in den 60er, Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre mal eben nach USA rüber zu fliegen, ist ja also heute selbstverständlich, damals nicht. Wie kam es zu den Umzügen? Was steckt so dahinter?
Also mein Vater ist Agrarprof und der hat in Bonn studiert. Dann hat er irgendwann seinen Doktor gebaut und dann gab es die Möglichkeit, dass er da eben so ein Stipendium bekommen hat für ein Jahr ans MIT nach Boston. Ja, und da sind wir alle mitgefahren und sind eben ein Jahr ganz normal, haben wir dort gelebt, bin dort eingeschult worden, dann wieder zurück nach Bonn, dann nach Kiel, dann nochmal in die USA rüber für ein halbes Jahr. Ja.
Und wie hast du die USA so wahrgenommen damals? Also ich meine, das ist ja ein Unterschied zu heute sowieso, weil wir uns natürlich alle weiterentwickelt haben, aber so als Kind kann man das irgendwie schon greifen, USA, was das heißt?
Beim ersten Mal, da war ich ja so 4, 5 Jahre alt, da erinnere ich mich noch so an meine Kumpels aus der Straße, aus dem Nachbarhaus. Das war, ja, will ich sagen, also es war toll, aber ich habe den Vergleich nicht gehabt zum anderen Leben, wusste nicht genau, was richtig normal ist. Mhm. Beim zweiten Mal haben wir eine große Tour gemacht, eben nach Mexiko, Kalifornien, Montana, Wyoming und so weiter. Und das war schon eine ziemlich coole Tour. Also sehr beeindruckend und ja, spannend.
Und da warst du wie alt? 7 oder so, ne?
Beim ersten Mal so 5 Jahre alt, beim zweiten Mal 9 und 10 Jahre.
Ach, dann schon 9 oder 10, dann habe ich das im falschen Hals, ganz klar. Ja, also wenn du sagst, dein Vater war VWL-Prof, für die Hörer, ich durfte ihn genießen in meiner Vorlesung auch, habe Bekanntschaft mit ihm gemacht, auch in der Prüfung und immerhin Prüfung bestanden. So kann ganz so schlecht nicht gewesen sein. Genau, und Werdegang, sage ich mal so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 2 Diplome, eine Doktorarbeit, das ist ja auch... Das hat auch nicht jeder, sagen wir es mal so. VWL wie der Vater, weil du das gerne selber wolltest oder dein Vater da irgendwie mit eine Rolle spielte oder erzähl mal.
Also bei solchen Sachen spielt bestimmt der Vater immer eine Rolle, ob nun eben als Opposition oder eben als jemand, der einen auch führt. Ich wollte eigentlich was anderes studieren. Für Agrar hat der NC nicht gereicht und ich habe auch damals gedacht, na, ist das wirklich so mein echter Weg? Soziologie, da bin ich auch mal gewesen. Da habe ich aber gedacht, das ist auch nicht der richtige Weg. Das habe ich gar nicht verstanden, was da nun passierte. Also da hatte ich eben im Zweifel erstmal Volkswirtschaft anfangen und das ging dann auch ganz gut durch. Ja, und da habe ich dann lange gearbeitet, also viel studiert und dann kam irgendwann ein Unfall, der das alles
Aber ich greife das gerne nochmal auf.
gerne,
Du,
ja.
was heißt gerne? Aber du sagtest, also ne, du hast das ja sehr schnell gemacht mit dem, also, ne, also 4, 8 Semester VWL. Und dann sagtest du, genau, dann kam der Unfall, glaube ich, erst dazwischen.
Deswegen am
Ja?
Anfang?
Nee, brauchst nicht. Alles können wir
Na
so.
gut, okay.
Alles gut. Dann kam der Unfall dazwischen. Und
Genau.
der Unfall heißt nur für die Hörer, also dir ist ein Geisterfahrer entgegengekommen und Frontalcrash gebaut und du hattest dann erstmal ein Jahr Krankenhausaufenthalt und noch ein weiteres Jahr, um eigentlich wieder richtig in die Bewegung zu kommen.
So ist es ja.
Ja,
Genau.
so und jetzt mache ich mal eben den Bogen zum Studium. Das heißt, also es lag erstmal alles ein Jahr brach.
Ja, genau.
So.
Also ein Jahr war komplett brach, da lag ich eben nur im Krankenhaus und dann noch ein Jahr lag ich im Grunde auch, ja, lag alles brach, weil ich eben die Kraft brauchte, um eben wieder laufen zu lernen und ja, andere Dinge noch zu regeln.
Und dann war das nach dem Unfall so, dass du, oder nachdem du dann diese 2 Jahre hinter dir hattest, war dann was? Also Studium schon abgeschlossen oder noch weitermachen
Nee,
oder?
dann ging es los eben mit den Diplomprüfungen und ich habe dann eben meine Diplomarbeit geschrieben und danach eben ja dann die Prüfung absolviert. Parallel habe ich bei RSH gearbeitet noch. Das war immer so ein bisschen so ein Switch mal hin, mal her. Und ja, bin dann 92 im April mal nicht fertig geworden und war dann Diplom-Volkswirt. Dann ja, Orientierung wohin, weiter Hörfunk oder etwas anderes machen. Da habe ich erstmal angefangen, noch Agrar zu studieren, also Agrarökonomie. Und schwuppdiwupp war ich damit auch schon durch. Und ja, dann wollte ich eigentlich wieder woanders hin. Und dann kam mein Agrarprof, mein ja, Doktorvater, der spätere Professor von Alvensleben, hat mir die Promotion angeboten. Und ja.
Ja, das ist auch spannend, ne? Alles an derselben Uni, wo der Vater dann ist. Und das stelle ich mir auch also nicht einfach vor, ne? Weil du
Ja,
von dem
ich
Prof
wollte
ja
eigentlich.
teilweise dann auch als der Sohn von gesehen wirst, ne?
Ja, also es hat sich einfach so ergeben. Also ich hätte auch anders hingehen können. Da habe ich gedacht, warum gehst du auf eine andere Uni dann, wenn du deine Freunde eben in Kiel hast? Das VWL-Studium halt noch. Und dann nach meinem Unfall dachte ich mir auch, okay, jetzt in eine andere Stadt gehen, um eben noch eben Agrar zu Ende zu studieren. Hat auch nicht gepasst. Und ja. Das Angebot zur Promotion kam eben auch wieder von meinem Kieler Agrarprof. Und da habe ich auch gedacht, jetzt einfach zu sagen, nö, wenn mein Vater hier ist, mache ich das hier nicht. War für mich, also ja, habe
Keine
ich das
Option.
nachgedacht. Nee, nee, nee.
Ne, stellt man sich manchmal nur so vor, ne? Dann könnte ja sein, dass das irgendwie so ein bisschen. Aber es war für dich schon klar, dass du auf jeden Fall promovieren wolltest.
Zunächst mal noch gar nicht. Also es
Ach
war nach
so.
meinem Agrarökonom. Hatte ich eben die passende Note, dass es passen könnte und hatte eben auch ein Angebot von der Deutschen Bauernzeitung damals, dort anzufangen. Ja, und ich musste mich dann entscheiden eben zwischen der Promotion und eben dem ja, der Redakteurstelle. Ja, und da habe ich gedacht, okay, Doktor ist Doktor, das machst du mal erstmal, auch was die Freiheit anbelangt. So Freiheit ist wichtig.
Okay, also das jetzt mal so zu dem beruflichen Werdegang, weil es ist, also dein Lebenslauf ist so vielfältig, dass ich selber mal gucken muss, wo ich den roten Faden wieder herhole. Ich gehe jetzt mal auf die andere Leidenschaft zu sprechen, nämlich, also du hast ja schon Landwirtschaft ein bisschen angedeutet, Journalismus. Der fing an in frühen Jahren, weil du hast Auftragsliebesbriefe geschrieben. Erzähl doch mal was dazu.
Also es war so, ich habe früher Liebesbriefe, ich sag mal, in Eigenleistung für mich selber geschrieben, also für Frauen natürlich, aber nur für den Eigenbedarf. Und das hat immer gut geklappt. Und dann sagten andere Leute, sag mal, ja, ich komme nicht so weit. Und da habe ich gesagt, gut, dann fangen wir mal an. Und dann ging es eben los mit so den Fragen, Vorname, Augenfarbe, was macht die so, was interessiert die, sportlich begeistert, Reiterin, was auch immer. Ja, da hat man dann eben so, ja, in Zusammenarbeit dann eben Briefe geschrieben oder ich habe die geschrieben und
Super.
dann habe ich die weitergegeben und es hat dann auch gepasst. Das war nicht schlecht. Also,
Lukratives Geschäft.
ja, es gab ein paar Zigaretten oder irgendwas, was damals eben war und das ist auch in Ordnung halt, ne?
Ja, super. Und ich finde das einfach herrlich. Und parallel dazu sagtest du auch, warst du in der Schülerzeitung tätig, ne?
Auch ein bisschen, ja, genau.
Und bist dann irgendwann bei den Kieler Nachrichten gelandet. Das finde ich ja auch. Aber also das ist jetzt klassische Print, also Presse, ne?
Genau. Also ich wollte eigentlich immer hin, eigentlich zum Hörfunk. Und damals gab es eben hier ja nur den NDR und im Deutschlandfunk. Und das waren also die Bottlenecks. Und ja, es gab nichts anderes. Dann machten hier die ersten Hörfunker auf und privaten Hörfunker auf. Und Radio Schleswig-Holstein war der erste landesweite Privatsender und ja, dann haben sie es versucht, ne? Und habe dann eine Bewerbung geschrieben, ja, sonstige Interessen, spontane Straßenkomik habe ich damals da eingegeben. Und ja, und dann haben sie sich erst gar nicht gemeldet. Dann habe ich nochmal hingeschrieben, habe gesagt, hey, ihr seid kaum 3 Monate auf Sendung und schon so arrogant wie der NDR. Ihr könnt mir wenigstens eine Absage senden. Ja,
Super.
dann kam nochmal ein Brief unter dem Motto nochmal bewerben, nochmal hingeschickt und dann ja, gab es so 100 Leute auf oder 100 Bewerbungen auf die Praktikantenstelle und die habe ich dann gekriegt.
Super. Und das war welches Jahr ungefähr?
Das war Ende 86. Die haben angefangen am 1. Juli 86 und Anfang 87 ging es dann los und ja,
Super,
drei
es
Monate.
erinnert mich nämlich dran, weil ich war totaler RSH-Fan damals. Das war, also selbst wir in Niedersachsen haben das gehört. Und ich kann mich nur daran erinnern, ich habe da meine Lehre in Köln gemacht und war total genervt, dass ich da keinen RSH-Empfang hatte. Heute undenkbar. Also, ne, nicht nur den Empfang, sondern auch die Breite an Medien, die es da zur Verfügung gibt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das war ja
Ja,
für dich einfach eine Pionierzeit eigentlich auch, ne?
das war der Knaller. Also das Geniale war auch, es war nur 3 Kilometer entfernt von meinem Wohnort. Bin mit dem Fahrrad hingefahren und dann konnte man auch alles machen. Also unser Chef hat damals gesagt, er hat uns sehr viele Freiräume gegeben, Dinge zu entwickeln und er war selber ein Macher, Hermann Stümpert. Und dann kam ich da rein. Am Anfang war es noch ein bisschen rumpelig, aber dann habe ich eben auch einen, ja, meinen Nachrichtenchef kennengelernt. Peter Wüst, der ist so einer der prägenden Leute in meiner Berufsausbildung gewesen.
Okay.
Habe bei der Bild-Zeitung gearbeitet, so als Straßenreporter in Hamburg, der also die ganzen wuchtigen Geschichten gemacht hat, also Hamburg, St. Pauli, Mord und Totschlag und all solche Geschichten. Und
Okay.
da habe ich sehr viel gelernt. Also es war richtig eine spannende Zeit und ja, da habe ich einiges begriffen, muss ich sagen.
Und hast dann auch, also aber für den Nachrichtenzulauf jetzt nicht als also im Radio direkt als Sprecher oder sowas, das hatte damit nichts zu tun. Oder doch?
Doch, also ich habe so im Nachrichtenbereich habe ich viele Interviews gemacht, Telefoninterviews, also immer gucken, ja, wo kommt die Pressemeldung gerade her, hinterhergehakt, wo ist der Unfall, wo ist der Politskandal, wo auch immer, hinterhergehakt, um eben Interviewpartner zu bekommen und da Interviews zu machen. Und ich hatte eine eigene Beitragsreihe, RSH von Feld und Hof. Das war so
Oh,
ein Land
super.
für Leute, also für Landwirte, aber auch für Nicht-Landwirte. Also immer so eine Kombi, es muss für beide Zielgruppen interessant sein, hatte mein Chef gesagt. Ja, und es hat gepasst und das war auch 5-mal die Woche.
Boah, super. Das ist ja also eine eigene Kategorie da im Land und Hof. Finde ich ja super.
Ja.
Coole Idee damals, ja. Ja, und ich höre, also du hattest Spaß daran und dann hat es dich aber doch weiter erstmal in die Promotion reingehauen.
Ja, letztendlich dann schon. Also irgendwie war ich voll geflasht von dem Hörfunk, von der VWL-Geschichte und dann kam irgendwann mal ein Unfall und dann ja, war eben erstmal zwangsmäßig Pause.
Okay.
Ne?
Und Scholz und Friends, da hast du ja auch gearbeitet, kenne ich auch noch aus meiner Arbeitszeit im Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war dann auch nochmal so ein nach dem Unfall oder vor dem Unfall.
Das war noch vor dem Unfall.
Okay, das war vor dem Unfall,
Vor
alles
dem
klar.
Unfall. Und da war ich eben ja Praktikant 4 Wochen und ja, letztendlich habe ich mich beim Hörfunk wohler gefühlt. Das war eine andere Aufbruchsstimmung noch. Also Scholz war schon echt die Marken-Agency und ja, mitten in Hamburg, und die waren alle echt, also die waren alle total nett, aber auch wichtig. Und
Wichtig und hip.
ja, so Yuppie-Kram und sowas, aber echt nette. Und eben RSA war eben um die Ecke und da konnte ich alles machen. Und das war einfach der Flash. Das war also echt eine Droge, muss ich sagen. Hörfunk war richtig der Knaller damals.
Und dann hast du auch, das hast du mir noch geschrieben, irgendwelche Internetplattformen, so die ersten Internetplattformen aufgebaut.
Ja, ich habe so schon parallel zur Promotion, also von 94 bis 99, viel mit Internet zu tun gehabt, Internet aufgebaut, Internetlösungen gefunden, kleine Seiten ein bisschen mal gebaut, Aktienhandel auch gemacht, eben über das Internet. Und ja, wollte eigentlich dann erstmal selber eine kleine Plattform aufbauen, einfach so nebenher. Und dann kam eben dieses Angebot von der Farmworld GmbH damals in Flensburg, die so ein großes Portal aufbauen wollten, für ja, Landwirte, Landhandel, Landtechnikhandel. Ja, und dann habe ich dann da angefangen.
Ah
Und
ja, okay. Ja, und
was auch sehr
immer.
spannend war, mit viel Pionierarbeit war und alles unregelmäßig und ja, vielseitig, vielfältig.
Ja, ich sag mal, in solchen Fällen, da wird dann noch viel so mit der Hand, also mit Wasser gekocht und mit der Hand gestrickt, ne? Weil man einfach gar keine Vorlage hat, wie sich die Sachen jetzt so in so ein System einfügen, ne? Wenn man erstmal hier, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Du hast die Möglichkeit, ganz viel zu testen. Hast keine, aber auch eben in dem Sinne keine Referenzen, Beispiele, wie es eigentlich laufen kann oder soll. Es ist so ein Learning, Trial and Error, Learning by Doing, so ein bisschen auch, ne?
Genau, man ist eben vorne echt an der Front irgendwo, also wo man ganz neue Sachen entdeckt und erstmal selber Wege finden muss, um Sachen zu lösen, wo es eben noch kein Formular gibt, wo dann draufsteht, ob ich nach links oder nach rechts zu gehen habe, sondern eben wirklich sagen kann, selber entscheiden muss. Und das war sehr, sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Das ist irre. Und heute werden, finde ich, also es tut sich gerade, glaube ich, wieder so ein neues Tor auf, so ein bisschen mit KI, was war ja auch wieder ein neues Thema ist, wo sich die Menschheit erstmal dran gewöhnen muss. Und das ist ja irgendwie auch das Spannende dieser Weiterentwicklung, ne? Wie man das einbauen kann. Und ich finde es auch spannend oder also es wird mir immer bewusster, wie wichtig es ist, diesen Schritt, dieses Tempo mithalten zu können. Was
Ja,
diese Entwicklung vorgeben, ne?
einmal es einfach nur zu nutzen, zum anderen eben auch auf der Basis dieser neuen Techniken sich selbst einzuordnen und ja, in die neuen Prozesse einzuordnen. Und da geht es ja um Berufliches, auch um Privates, wo man dann sagen muss, gut, wie nutze ich es, wie implementiere ich mich selber auch in dieses neue System und wie
Genau.
geht es dann?
Ja, Wahnsinn, echt.
Ja, also.
Ich würde ganz gerne noch mal auf deine Doktorarbeit zu sprechen kommen, weil, wie du ja auch weißt, mein Mann ist ja auch in der Landwirtschaft. Und das Thema, was damals Thema war, war das Image der Landwirtschaft bei Meinungsmultiplikatoren. Hast du damals schon geahnt, dass das irgendwie Zukunft hat? Oder ich finde, das Thema ist aktueller denn je.
Also das, was du jetzt sagst, das wurde vor 30 Jahren auch schon gesagt, dass das eben ein heißes Thema sei, aktueller denn je, bla bla bla. Letztlich war es dann aber doch so, ja, es war spannend, ist spannend und wird auch spannend bleiben. Ob es Lösungen geben wird in 20, 30 Jahren, weiß ich noch nicht so recht. Aber es ist spannend auf jeden Fall und ja, eine stete Herausforderung.
Was war denn für dich also im Zuge dieser Doktorarbeit so eine Erkenntnis daraus, die du mitgenommen hast?
Gut, ich habe befragt Journalisten, 800 Journalisten,
Wow.
500 Politiker und 400 Kirchenvertreter. Ich fand es interessant, dass man schon sehen konnte, dass so, was die Kirchenvertreter anging, die Evangelen immer eher kritischer waren mit Landwirtschaft und die Katholen freundlicher. und bei den Parteien man auch sehen konnte, dass eben die Linken oder linkeren SPD und Grüne damals eben eher ja, kritischer waren und eben die CDU-Leute eher ja, so ein bisschen wohlwollender waren, also auch, aber auch wohlwollend. Ja, und Journalisten eben, ja, wie zu erwarten, eher die kritischen. Ich meine, ich kenne das selber von mir selber auch. Man, ja.
Ja.
Ja, genau.
Naja, als Journalist muss man immer, ich denke auch in dem Falle schlagen dann vielleicht auch so zwei Herzen in deiner Brust, weil der eine ist der journalistische Instinkt und die, also ne, das kritische Heranfragen und das andere ist natürlich aber auch deine Leidenschaft für die Landwirtschaft und du weißt ja auch, was es heißt, ne, wenn wieder neue EU-Gesetze kommen und so weiter, wo der gemeine Landwirt dann sagt, oh ja, super, die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie soll ich das jetzt in meinem Betrieb irgendwie auch noch hinkriegen, ne?
Na klar, das ist eine ewige Schnittstelle und ein ewiges Unverständnis von beiden Seiten. Ich kenne viele Betriebe und da kenne ich eben auch, sag mal, als Journalist oder eben auch als Agrarier, sehe ich da Dinge, wo ich sage, das ist nicht gut. Ich kenne aber auch viele, und das ist nicht in Ordnung. Aber ich kenne eben genauso viele Entschuldigungen, auch wenn eben, die ich selber geben würde, wenn ich eben auf Kritik stoße bei Nichtlandwirten, die sagen, ah, das ist irgendwas nicht korrekt, da kann ich sagen, das erklärt sich so und so. Und dann, also vieles ist ein Verständnisproblem. Teilweise ist es aber auch ein Problem mancher Landwirte, dass sie eben auch zu betriebsblind sind und ja, zu wenig nachfrageorientiert sind. Letztlich produzieren ja Landwirte auch nicht nur in einem Wirtschaft, sondern auch in einem Meinungsraum. Und man muss eben auch gucken, dass man eben auch diese Meinung pflegt und nicht nur sagt, alles ist prima, sondern eben auch Sachen, die vermeintlich nicht prima sind, auch erklärt und auch behebt.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ich gehe mal eine Ebene höher. Also es ist nicht nur in der Landwirtschaft so, es sind ganz oft auch normal in der Kommunikation so Dinge, die einfach nicht richtig kommuniziert werden oder wo so, ich sage jetzt mal, Fantasien, Vorurteile in Köpfen der Menschen sind, die man da erstmal irgendwie so ein bisschen rausbügeln darf. Und um denen, also das meine ich gar nicht despektierlich, aber so ein bisschen den Horizont einfach auch zu erweitern. Und so, ne, da steckt das und das hinter und dann müssen Sie sich das mal angucken. Und das ist ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Erlebt man ja auch im ganz normalen Leben auch, auch als Nichtlandwirt und hat irgendwelche Meinungen, Vorstellungen und dann, wenn da einer ankommt, der eine andere Meinung hat, egal worum es geht, der ist dann manchmal auch nicht so willkommen wie einer, der sagt, hey, ich habe dieselbe Meinung wie du. Also jemand, der einem in der Meinung verstärkt, der ist häufig zunächst mal lieber gesehen als der Kritische, wobei es natürlich wichtig ist, den Kritischen auch zu hören, um eben seine eigene Meinung zu überprüfen. Und noch auszubauen, sage ich mal.
Ja, genau. Und da schlage ich jetzt auch nochmal wieder den Bogen zur heutigen Zeit. Ich finde, das ist abhanden gekommen und da müssen wir wieder hin, ne? Sich zuhören und auch dann die Informationen, die ich dann zusätzlich bekomme, irgendwie auch mit mal so ein bisschen zu reflektieren. Und da möchte ich auch noch mal einhaken, weil du hast ja einen ganz besonderen Posten seit ein paar Jahren inne, ich glaube seit 2023, wo genau eigentlich diese Fähigkeiten, die dein Leben lang also dich begleitet haben, wo du die, ich möchte nicht sagen ausspielen kannst, aber wo du sie einfach sehr klar nutzen kannst, um das Gemeinwohl zu steigern. Was machst du da? Erzähl mal kurz.
Also, ich bin seit gut 2 Jahren der Vertrauensmann für den Tierschutz in der Landwirtschaft. Das ist also ein Amt, ein Ehrenamt, direkt bei unserem Minister Schwarz angesiedelt. Was ja, ich bin, arbeite völlig losgelöst im Ehrenamt, ja, zu allen Fragen, Tierschutzfragen rund um die Landwirtschaft. Und mich können Leute anrufen, die selber Probleme haben. Leute anrufen, die jemanden kennen, die Probleme haben, der Probleme hat und Leute, die was beobachten, Leute, die Fragen haben. Ja, das ist also sehr, sehr vielfältig von bis und ja.
Und es macht dir Spaß, diese Vermittlerrolle zu machen, oder hast du auch das Gefühl, es ist eine sinnvolle Arbeit?
Sinnvoll auf jeden Fall, macht auch Spaß Es ist mal komisch zu sagen, es macht einen Spaß. Also wenn man auf einen Betrieb rauffährt und es da echt elendig ausschaut und es da den Tieren und den Menschen sehr schlecht geht, dann ja, ist es etwas komisch, das ja, als Spaß, also dass man da
Ja.
Spaß hat, das sozusagen. Aber es ist schon eine Erfüllung, muss ich sagen, und ich helfe gern. Ja, und da versuche ich dann eben zu klären, wo ist das Problem, den Menschen mit einzubeziehen, auch zu sagen, du, Depression, Alkohol, was auch immer, dann spielt, um eben das mit ins Boot zu nehmen und dann auch Lösungsansätze zu finden. Da spreche ich mit sehr vielen Vertretern von anderen Institutionen, vom Veterinäramt über Landwirtschaftskammerberater, über Sozialberater, über Banker, über Juristen, Verbandsvertreter, bla bla bla. Das ist immer ein sehr vielfältiges Spiel, braucht ein großes Netzwerk an Menschen und meins ist schon recht groß, aber ich lerne noch neue Leute kennen und hoffe auch noch viel weitere auch kennenzulernen, weil das tut Not.
Ja, es ist ganz wichtig und jetzt aus meiner supervisorischer Sicht finde ich diesen Ansatz mal sehr schön. Ich glaube, das ist irgendwie, also ein Pilotprojekt will ich nicht sagen, aber es ist einzigartig in Deutschland, Schleswig-Holstein, diese Stelle im Ehrenamt anbietet. Und da brauchst du einfach auch ein gutes Gefühl für Menschen, deren Hintergrund, deren Situation. Du hast eben auch solche Dinge wie Depressionen, Alkohol angesprochen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die in der heutigen Zeit ganz oft oberflächlich überhaupt nicht sichtbar sind und verloren gehen, die aber eben in der Umsetzung eine wichtige Rolle spielen, dass man das sieht.
Ja, also ich versuche die Leute immer möglichst, also ich will auch jetzt nicht zu sagen, dass ich der Hundertprozentige bin, aber ich versuche die Leute immer zu sehen als ganz normale Menschen und die haben ja vielleicht Probleme, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, deswegen sind sie irgendwie böse oder schlimm oder irgendwas, sondern man, die sind eben knurrig in der Situation, auch manche sehr knurrig, andere sehr traurig und da muss man eben einfach sagen, okay, ja. Was ist da los? Wie kann ich helfen? Was kann man machen?
Ja, also lösungsorientiertes Denken und was du eben auch sehr, was für uns in der Supervision immer wichtig ist, unvoreingenommen auf die Leute zugehen und die Situation so nehmen, wie sie ist, ohne sie zu bewerten und dann eine gute Lösung zu finden. Ne,
Und die
weil wenn
Leute
ich mit einer, bitte?
Dass man die Leute auch auf jeden Fall auch ernst nimmt. Ich
Ja,
glaube, dass
genau.
die sich einfach nicht ernst genommen fühlen und dass man erstmal sagt, okay, ich nehme dich ernst und ja, das sachlich, bisweilen auch persönlich dann eben auch abarbeitet. Mal muss man einem auch mal ein bisschen in den Hintern treten, sag ich mal so verbal in den Hintern treten.
Ja.
Andere müssen auch mal in den Arm genommen werden und
Ja, super. Es freut mich zu hören, dass Schleswig-Holstein da vorangeht. Da schlägt mein supervisorisches Herz höher auch. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Tätigkeit. Wir sind am Ende des Interviews. Man glaubt es kaum. Das war wieder eine halbe Stunde, ging wie nix vorbei.
gut gelungen. Ulrikes Tipp.
Hast du vielleicht noch eine Idee, einen Hinweis für unsere Hörer, einen Tipp, wo du sagst, das ist so mein Lebensmotto oder das würde ich denen gerne mitgeben?
Ja, vielleicht, also, dass man sich über die kleinen Dinge auch freuen soll. Bei mir ist es so, dass ich mich an jeden Morgen freue, wenn ich die Amsel höre. Das hört sich etwas komisch an, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, ein neuer Tag und mal gucken, was passiert. Das finde ich gut. Ja, es gäbe noch weiter, aber das reicht, glaube ich,
Das
erstmal.
reicht und ich finde es wunderbar, weil es passt einfach auch zu, macht das Interview nochmal rund,
Gut.
was ja sehr landwirtschaftlich und naturbelassen ist diesmal.
Ja, stimmt.
Genau, okay, gut, super, Uwe, dann danke ich dir recht herzlich, ich freue mich, dass das hingehauen hat. Und wir haben das ja schon mal versucht und wirklich, du hast ganz tollen Input geliefert und mal wieder eine ganz andere Bandbreite bedient und aufgemacht, thementechnisch und von Liebesbriefen über Geburtshelfer bis ich weiß nicht was zum Doktor. Genau, das ist den Lebenslauf hat auch nicht jeder. Also vielen Dank für deine Zeit
Ja klar, danke.
und Dann wünsche ich dir für deine Tätigkeit da weiterhin viel Erfüllung, weil Spaß, was du sagtest, ne, ist eigentlich mehr so der Sinn der Sache, ne?
Ja, ja, ja.
Und dass du da weiterhin einfach erfolgreich und auf einem guten Weg bist. Noch eine gute Zeit für dich. Wir sprechen wieder und an meine Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder ganz normal mit ja, meinem 10-minütigen Input. Bis dann, macht's gut und vielen Dank, Uwe. Tschüss.
Danke, tschüss.
Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.